ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Ich bin Frank-Michael Bauer, herzlich willkommen. Dieses Mal geht es um Rockmusik in der DDR. Eine Männerdomäne, aber nicht in jedem Fall. Unser Ostmagazin Exquisit hat sich auf die Spuren der ersten reinen Mädchenrockband des Ostens begeben. Gegründet wurde sie 1976 in Dresden von Angela Ulrich und ihren Freundinnen. Die Formation nannte sich zunächst die Dresdner Mädchenband. Und wo spielte sie zum allerersten Mal vor Publikum, Angela?
Den allerersten Auftritt, den haben wir tatsächlich dort, wo wir alle gewohnt haben, in Dresden in der Südvorstadt, auf dem Münchner Platz in der Straßenbahnhaltestelle abgehalten. Also wir sind dort mit akustischen Instrumenten hingerückt und haben unsere 5, 6 Songs, die wir schon konnten, haben wir dort zum Besten gegeben und die Leute sind stehen geblieben und haben Gott sei Dank geklatscht.
Anerkennung ist schon wichtig und motiviert. Die Teenager spielten Hardrock und coverten Klassiker. Nach einer Umbesetzung traten die jungen Frauen dann unter dem Namen Na und auf. Angela Ulrich, die von Anfang an das Schlagzeug spielte in der ersten Mädchenrockband der DDR, war später die erste Frau, die das Fach Schlagzeug an der Dresdner Hochschule für Musik Karl Maria von Weber belegte. Wer aber hat ihr und ihren Freundinnen überhaupt den Floh mit der Musik und der Band ins Ohr gesetzt?
Und zwar, wir waren eine Clique in der Klasse und wir haben im Rundkino in Dresden, also ich bin auch wirklich richtig gebürtiger Dresdner, haben wir ein Konzert von Pudis besucht. Und das war eigentlich das Erweckungserlebnis, wo wir gedacht haben, alles klar, so ein cooles Konzert. Wir müssen unbedingt selber eine Band aufmachen.
Und da waren die Pudis schuld und aus so einer Männertruppe ist dann eben in Dresden eine Frauenpower-Truppe geworden.
So sieht's aus.
Ja, wie alt warst du damals?
Ich war 14.
Also bist du noch zur Schule gegangen?
Ja, ganz genau. Das war ja im Prinzip auch die Sache, wie die Band entstanden ist, dass wir wirklich alle eine Klasse besucht haben. Lediglich die Keyboarderin, die kam damals aus der Parallelklasse, aber eben die gleiche Klassenstufe. Ja, also das war im Prinzip das Gute, dass wir uns da auch zusammengefunden haben. Es hat sich zwar später dann etwas geändert, da wurden dann noch ein paar Leute ausgetauscht, um einfach mal von der Qualität her ein bisschen besser zu werden. Aber eigentlich, der Ursprung unserer Band lag tatsächlich in unserer Klasse.
Mhm. Gab's Vorbilder damals schon? Klar, die Pudis waren sozusagen der Auslöser, eine Band zu gründen. Aber welche Musik hast du damals gehört?
Pudis waren wirklich der Auslöser. Also wir haben eigentlich komischerweise nie in Richtung Frauenbands geguckt, sondern bei uns war sowas wie Beatles, Stones unbedingt, dann Slade. Also wir haben da wirklich so Männermusik gehört und die fanden wir richtig gut.
Wie tolerant waren deine Eltern mit so einer Band nun? Die Tochter macht Musik?
Also meine Eltern haben erstmal bestimmt gelacht heimlich und haben gesagt, na, wenn die Mädels jetzt hier ankommen und sagen, sie machen eine Band auf, in 4 Wochen ist dieser Furz vorbei und dann kommt was Neues. Haben uns aber tatsächlich unsere Garage, also ihre Garage als Probenraum zur Verfügung gestellt und haben uns machen lassen und haben dann auch mit der Zeit mitgekriegt, dass es eben nicht nur eine Eintagspflege war, sondern dass wir da richtig mit Elan und Power da angegangen sind.
Ja. Ihr seid zusammengewachsen und habt gemerkt, dass das genau das ist, was ihr wollt.
Ganz genau.
Was haben denn die Jungs und Mädchen in der Schule gesagt zu eurem Projekt? Das ist ja quasi wie eine Schulband auch gewesen.
Na, es war doch auf die Klasse eher beschränkt. In der Schule wurde das gar nicht so mitbekommen. Aber die Jungs in unserer Klasse, ne, die haben natürlich sich totgelacht. Die waren da auch auf dem Level, wird sowieso nicht. Lass die Weiber mal machen.
Ja, und wie nannten sich die Weiber? Wie hieß eure Frauentruppe damals?
Also die ist damals Dresdner Mädchenband, was natürlich nun nicht gerade so prickelnd war. Wir haben uns dann nochmal umbenannt aus dem einfachen Grund. Es gab ja, wie ich schon sagte, also viele Zweifler an unserer ganzen Geschichte. Und was, Mädels, was wollen die mit Musik? Die sollen an Kochtopf und die sollen ja stricken oder was weiß ich was.
Hier ist Exquisit, das Ostmagazin bei MDR Sachsen mit Angela Ulrich. Sie gründete die erste Mädchenband der DDR. Und warum hast du das Schlagzeug zu deinem Instrument gemacht, gewählt? Diese Lärmmaschine, wie meine Eltern immer gesagt hat, weil ich einen Kumpel hatte, der auch Schlagzeug gespielt hat?
Es war der Sache geschuldet, dass, als wir die Band gegründet haben, alle meine Freundinnen, die hatten Gitarren oder ein Klavier. Ich hatte nichts, aber sie zündende Idee. Also habe ich gedacht, also muss ich mich jetzt mal ans Schlagzeug machen. Und ich muss sagen, das ist eine glückliche Fügung in meinem Leben gewesen, weil das ist genau das Instrument, was mir steht, was für mich wie gemacht ist.
Das Talent war also vorhanden, ja?
Ja, das hat man mir auch auf der Musikhochschule später dann gesagt, dass bei mir Talent und Veranlagung für genau dieses Instrument auch völlig gegeben wäre.
Mhm. Es war ja in der DDR nicht so leicht, ein solches Instrument zu bekommen auch, ne? Das war ja eine Schwierigkeit.
Also mein erstes Schlagzeug habe ich tatsächlich selber zusammengebaut. Ich hatte Glück, meine Mutti hat ihre heißgeliebte und teure Hutschachtel als Bassdrum für mich zur Verfügung gestellt. Und dann musste die gesamte Verwandtschaft Topfdeckel rausrücken, Christbaumständer, Skistöcke. Also die Skistöcke wurden in die Christbaumständer reingestellt und die Topfdeckel mit einem Loch versehen und oben drauf gesteckt. Und dann habe ich mir aus Papierkörben und alten Kohleneimern dann Toms zusammengebaut. Also ich weiß auch nicht, wie es geklungen hat, aber ich konnte eben halt drauf spielen und das war mein allererstes Schlagzeug.
Und es hat funktioniert?
Es hat funktioniert, ja.
Wo hast du geübt? Wo ist das abgelaufen? War das die vorhin schon erwähnte Garage?
Die Garage meiner Eltern, ja. Und die war anscheinend weit genug von anderen Nachbarn entfernt, dass es kein Theater gegeben hat.
Denn so leise war das Ganze nicht, ne?
Nee.
Also Ärger mit Nachbarn gab es nicht?
Nee.
Die haben sich vielleicht eher mal erkundigt und sowas. Machten ihr hier oder sowas und waren neugierig?
Ja, es gab manchmal neugierige Blicke. Es wurde an der Garagentür geklopft und mal reingeguckt. Und so.
Eure Band, die Dresdner Mädchenband, so habt ihr euch genannt. Am Anfang, das waren alles Schulfreundinnen, muss man sagen, ja. Und ihr habt zusammen gelernt und zusammen Musik gemacht, zusammen gelitten, wie man immer so schön sagt. Gab es da auch mal untereinander so ein bisschen Rangeleien, dass man ein bisschen Konkurrenz sozusagen hatte in der Truppe und mehr im Licht stehen wollte, mehr vorne auf der Rampe?
Das gab es in dieser Besetzung, in der Anfangsbesetzung gar nicht. Also da war das große Ziel, war angesagt. Wir machen zusammen Musik und das war entscheidend und wichtig.
Ja, weil du warst ja immer im Hintergrund. Das Schlagzeug hat ja immer ein bisschen zumindest im Hintergrund gestanden. So war es doch meistens.
Also das stört mich bis zum heutigen Tag nicht.
Nein. Man bekommt
ich bin zu hören.
Man bekommt ja auch immer sein Solo und so weiter und damit ist ja alles dann auch wieder gut. Wo fanden eure Auftritte statt?
Den allerersten Auftritt, den haben wir tatsächlich dort, wo wir alle gewohnt haben, in Dresden in der Südvorstadt, auf dem Münchner Platz in der Straßenbahnhaltestelle abgehalten. Also wir sind dort mit akustischen Instrumenten hingerückt und haben unsere 5, 6 Songs, die wir schon konnten, haben wir dort zum Besten gegeben und die Leute sind stehen geblieben und haben Gott sei Dank geklatscht. Also das hat uns also ermutigt und das ging dann eben halt so. Wir haben immer geguckt, wir brauchten ein Dach über dem Kopf für unsere Auftritte. Zum Beispiel gibt es auch noch ein Foto, das habe ich jetzt vor kurzem erst wieder gefunden. Wir haben auch unter der Carola-Brücke geprobt, Konzerte gegeben für vorbeilaufendes Publikum. Weil es war auch geschützt. Wir hatten ein Dach über dem Kopf.
Genau, dann habt ihr unten an der Elbe gespielt.
Ganz genau.
Und habt ordentlich Krach gemacht.
Genau.
Musstet ihr das vorher irgendjemandem sagen oder seid ihr da einfach aufgetaucht und habt aufgebaut und losgelegt?
Wir sind also aufgetaucht, haben aufgebaut und es hat sich auch niemand beschwert. Also es gab kein Generve und so.
Der Abschnittsbevollmächtigte hat auch nicht gestört.
Der hätte sich bestimmt mit hingestellt und hätte sich ebenfalls gefreut. Denke ich mal, mit Hund.
Also ihr hattet keine Probleme, wunderbar.
Nein, wirklich nicht. Wir haben natürlich dann in der Folge uns dann doch gekümmert, je mehr Repertoire wir drauf hatten. Wir haben dann auch unseren Probenraum tauschen können, richtig in das Stadtbezirkskulturhaus auf der Wasserstraße.
Also raus aus der Garage?
Raus aus der Garage und dann, die Garage war nämlich nicht beheizt und wir haben auch im Winter geprobt. Also es
mit
war
dicken
nicht,
Jacken?
Mit
ne?
dicken Jacken, ganz genau.
Ja.
Und wir sind dann also gewechselt in dieses Stadtbezirkskulturhaus und von dort aus ging es natürlich dann auch mit anderen Auftritten weiter.
Mhm.
Also wir haben dann dort auch, weil wir dort geprobt haben, also bei Veranstaltungen kostenlos gespielt und es hat sich dann auch gesteigert.
Ja, bei mir ist Angela Ulrich Schlagzeugerin und auch Sängerin.
Background sowieso immer, es gab auch teilweise Solosachen. Habe ich mich aber erst später dran getraut, weil ich ja gleichzeitig auch getrommelt habe.
Ja.
Also bei mir muss Trommeln und Singen mehr oder weniger zusammengehen.
Ja, und das ist dann auch immer schwierig, das auch akustisch so rüberzubringen, ne? Wenn du trommelst und dann dabei zu singen, geht das?
Das geht schon und das ist auch eine Sache, wie die Techniker das geschickt
über
die Bühne bringen.
Die sind ja ganz wichtig. Also, wir sind hier heute mit Angela Ulrich verabredet. Sie gründete die erste Mädchenrockband in der DDR. Das war 1976 in Dresden. Welches Bühnenoutfit war bei euch angesagt, damals am Anfang, auch so eher das Dunkle, das Schwarze?
Das ist erst eigentlich später wieder gekommen. Wir haben am Anfang experimentiert. Also es gab damals wunderbare getigerte Sofadecken für 9 Mark im Konsum. Und da hat sich jeder eine Decke gekauft und hat dann selber sich ein Kostüm zurechtgeschneidert. Also das war noch damals diese etwas Uniformität. Wir sind aber dann wirklich dann ziemlich schnell dann auch zu schwarz, zu black hingekommen.
Aber eine schwarze Lederjacke war ja auch nicht so leicht zu bekommen in der DDR, ne?
Also wir haben schwarze T-Shirts bevorzugt, weil wir immer so geschwitzt haben.
Da hätte die Jacke nur gestört.
Da hätte die Jacke nur gestört.
Welche musikalische Richtung habt ihr eingeschlagen? Was habt ihr konkret gespielt?
Also konkret muss ich wirklich sagen, haben wir diese ganze Oldies-Geschichte, Stones, Beatles, Slade, in diese Richtung. Lady in Black haben wir übrigens auch gespielt. Das hing aber damit zusammen, dass das ziemlich einfaches Lied war. Das konnte man mit 3 Gitarrengriffen gut in die Reihe bekommen. Ja, eigentlich in diese Richtung waren wir unterwegs.
Gab es Vorschriften, was das Repertoire anbelangt? Da hat sich da jemand drum gekümmert. Aber ihr wart eine Amateurband, da konntet ihr sozusagen machen, was ihr wolltet, oder?
Nö, das war so nicht. Also es gab damals wirklich die Sache, es musste eine Einstufung gemacht werden. Und dadurch, dass wir an diesem Stadtbezirkskulturhaus auch geprobt haben, wurde also auch eine Einstufung vorgenommen. Und da war auch vorgeschrieben 60 zu 40.
Also wir müssen
also 60% ja. Eigene, also nationale Songs, also DDR-Songs und 40% internationale.
Ja.
Wobei ich eigentlich sagen muss, wir haben uns mit den 60% eigentlich nicht so schwer getan, weil es gab ja auch damals schon gute DDR-Songs. Also wie gesagt, die Pudis haben wir sowieso gespielt. Wir haben uns damals auch wirklich schon an CD herangetraut. Allerdings erst bei der zweiten Einstufung, also noch nicht bei der Grundstufe, sondern erst später. Also wir haben da eigentlich kein Problem damit gehabt.
Ja, also ihr musstet richtig vor einer Jury, sage ich jetzt mal, spielen. Die Einstufung hat dann stattgefunden. Das war so ähnlich wie bei mir als DJ, hat man ja immer gesagt,
genau.
Als Schallplattenunterhalter. Und dann musste ich zum Kreiskabinett für Kulturarbeit habe dort meine Einstufung bekommen. Dann zum Bezirkskabinett für Kulturarbeit. Und so war die Tippeltappeltour. So hat man sich nach oben gearbeitet.
Ganz genau. Und das, die erste Einstufung, das war eine Grundstufe, die wir bekommen haben.
Weißt du noch, wie viel Geld ihr dafür?
Ja, absolut. Das waren 4 Mark pro Stunde pro Person. Also bei 5 Stunden Tanz sind wir locker auf 20 Mark pro Person gekommen, die wir aber damals in die Bandkasse eingezahlt haben, weil wir mussten ja doch ab und zu mal sehen mit Mikrofonen oder irgendwie sowas uns zulegen. Und ja, das wurde aber alles auch, wie gesagt, mit viel Enthusiasmus getan.
Wie habt ihr Auftritte bekommen? Wie wurde das damals organisiert?
Es waren Auftritte praktisch durch dieses Stadtkulturhaus, wo wir geprobt haben. Aber ansonsten bin ich selber losgezogen. Wir haben das Glück, dass Dresden ja schon damals eine richtig coole Studentenstadt war. Ich bin wirklich in die Studentenclubs dann rein und habe gesagt, wir sind eine Mädchenband und habt ihr nicht mal Lust irgendwie, dass wir hier spielen können. Also ich bin da wirklich losgezogen. Das Glück war ebenfalls noch, dass meine Eltern schon ein Telefon hatten, was ein paar Sachen dann auch leichter gemacht hat, dass ich selber Veranstalter anrufen konnte. Und die meisten Sachen gingen dann aber dann tatsächlich, je mehr wir gespielt haben, umso mehr Auftritte sind noch dazugekommen. Weil es haben uns Leute gesehen, die haben gesagt, wir haben die Mädels gesehen, die haben im Bärenzwinger gespielt, die nächste Party steigt in der HSV. Also wir fragen nicht mehr, ob sie Zeit haben oder zu Fasching in der Kunsthochschule. Also es hat sich rumgesprochen.
Mundpropaganda, wie man so schön sagt.
Ganz genau.
Genau, da gibt's eine Band, das sind alles Frauen und die Mädchen, die machen richtig tolle Musik. 1983 war ein Schicksalsjahr für eure Band. Was war damals passiert?
Ja, das war wirklich ein Schicksalsjahr, weil wir waren mit der Band auf Ostseetournee und tatsächlich sind bei unserem letzten Auftritt dieser Tournee in einem Verkehrsunfall verwickelt worden, wo unsere Keyboarderin und Bassistin und meine beste Freundin damit auch tödlich verunglückt sind. Das war natürlich erstmal ein total schwerer Schlag für die Band.
Habt ihr auch mal eine Zeit lang gedacht, jetzt ist Schluss, jetzt geht's gar nicht mehr weiter?
Also es gab schon Zweifel in der Richtung, aber ich glaube, das Beste war tatsächlich, dass wir weitergemacht haben, weil das war Betäubung des Schmerzes durch Arbeit. Also wenn wir da aufgegeben hätten, nein, ich denke, das war die richtige Entscheidung, doch weiterzumachen.
So ähnlich wie bei Lift, ne? Die haben ja im Endeffekt auch weitergemacht, die Gruppe Lift, am Abend mancher Tage, die haben das auch verarbeitet, diesen schweren Unfall und den Verlust von guten Freunden und Kollegen. Und dann habt ihr euch anders genannt. Ihr habt einen neuen Namen euch zugelegt in diesem Zusammenhang.
Ja, ich hatte ja schon erwähnt, es gab ja immer auch Zweifler, die uns ein bisschen so belächelt haben, lange Zeit, und haben gesagt, ja, lieber mal ein bisschen kochen und lieber mal ein bisschen stricken. Und dann haben wir gesagt, nee, wir machen Musik, wir sind zwar Mädchen, aber na und, wir machen das trotzdem. Und bei na und, dieses bisschen trotzig, haben wir uns gedacht, das ist eigentlich genau der richtige Name für diese Band. Na und, wir sind Mädchen, aber wir machen Musik. Es passt auch, wie gesagt, vom Inhalt. Also
ja.
Na und.
Habt ihr eure eigenen Songs geschrieben? Wie seid ihr zu Liedern gekommen? Wir haben ja schon gesagt, viel ist gecovert worden.
Wir haben uns an eigenen Sachen versucht. Die waren bestimmt nicht aufführungsreif. Hatten aber dann tatsächlich einen sehr guten Mentor, und zwar Michael Heubach. Und Michael Heubach hat uns tatsächlich auch Songs geschrieben, die sind auch bei DT64 gelaufen. Die waren dann richtig gut auf uns zugeschnitten.
Michael Heubach, da fällt uns gleich ein. Michael, du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael.
Ja.
Diesen hat er unter anderem auch geschrieben. Michael Heubach, war es möglich, im DDR-Rundfunk Lieder zu produzieren für euch?
Das ist uns leider nicht ermöglicht worden. Also wir haben diese Songs von Michael Heubach im Rahmen eines Jubiläumskonzerts mal live praktisch mitschneiden lassen. Aber das Problem war ja im Prinzip das. Hast du als Band in Dresden gelebt, warst du für die Berliner überhaupt nicht auf dem Radar. Berliner Bands haben produziert, das war kein Thema. Aber in Dresden hast du diese Möglichkeit so gut wie überhaupt nicht gehabt. Und das war ja auch die Sache, dass so viele Musiker aus Dresden und Bands, ganze Bands, Lift, Sternkompromissen, die sind komplett nach Berlin übergesiedelt, um einfach Songs produzieren zu können.
Da, wo die Musik spielt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich muss noch dazu sagen, Angela war die erste Frau im Fach Schlagzeug an der Hochschule für Musik, Karl Maria von Weber. Also du hast dann sozusagen dein Hobby zum Beruf gemacht. War das leicht, an die Hochschule zu kommen?
Das war eigentlich auch eine Folge der Einstufung. Dort hatte mich Siegfried Ludwig schon entdeckt und hatte empfohlen, ich soll doch mal den Ferienkurs auf der Musikhochschule besuchen. Das war immer in den Februarferien eine Woche lang. Und da konnte man also wirklich richtig reinschnuppern, auch mit Musiktheorie und mit Gehörbildung. Also diese Sachen wurden alle vorgestellt und er hat mich dann am Donnerstagvormittag zur Seite genommen und hat gesagt, du kommst mal bitte jetzt heute Abend 17 Uhr und da spielst du mal was vor. Und ich bin dorthin und habe dann erst dort mitgeschnitten. Das war eigentlich eine Eignungsprüfung. Und die habe ich bestanden. Und
es war vielleicht besser, dass du es nicht direkt wusstest.
Das war besser so. Ja. Und ich habe es erst meinen Eltern nicht davon erzählt, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich noch ein anderes Studium, gerade noch am Gange. Und aber nach dieser Eignungsprüfung war für mich total klar, also ich studiere Musik.
Im Fach Schlagzeug, ja. Da warst du die erste Frau, ne?
Da war ich wirklich die erste weibliche Studentin, die da angenommen worden ist.
Das war ein Novum. Das hat es in der DDR noch gar nicht gegeben vorher, oder?
Nee, und auch an der Hochschule noch nicht. Also nicht.
Bist du anders behandelt worden als deine Kommilitonen mit männlichem Geschlecht, das man unterschieden hat? Das war in der DDR nicht so das Problem, ne?
Also keinesfalls. Es hat nur eins gezählt, das war Leistung. Und wenn du die nie gebracht hast, dann warst du natürlich hinten dran. Aber ansonsten habe ich schon immer mit männlichen Kollegen ein wunderbares Auskommen gehabt. Also,
hast dich wohlgefühlt unter den Männern?
Ja, aus dieser Zeit habe ich wirklich noch ganz viele Freunde. Über die ganze Zeit, über die ganzen Jahre, die auch immer noch zu meinem Freundeskreis gehören.
Frieda in Exquisit, die Frieda aber in der Solozeit, nachdem es hieß, aber macht eine Pause. Aber wir haben ja alle gedacht, die kommen nicht wieder, das war das Ende. Aber in dieser Zeit hat Frieda einen Titel zusammen mit Phil Collins produziert, I Know There's Something Going On. Und sie ist auch Schlagzeugerin, Angela Ulrich aus Dresden. Diesen Titel kennst du natürlich auch, ne, mit Phil Collins.
Den haben wir auch selbst gespielt.
Den habt ihr gecovert,
den
ja?
Den haben wir gecovert, ja.
Mit eurer Band. Denn Angela Ulrich, die ist von der ersten Mädchenrockband der DDR. Sie hat sie gegründet. Wenn man im Fernsehen ein tolles Schlagzeug gesehen hat, da warst du sicher immer ein bisschen neidisch. Phil Collins war gerade zu hören. Wen hättest du zu DDR-Zeiten gern mal aus dem Westen live erlebt?
Also da gibt es nach wie vor einen, den ich sehr gerne live erlebe und auch zu DDR-Zeiten schon gerne live erlebt hätte. Das ist Lars Ulrich von Metallica.
Metallica, also richtig Hard Rock, kann man schon sagen. Ne? Durch welchen Auftritt seid ihr denn so richtig bekannt geworden, den ihr hingelegt habt? Das war, glaube ich, irgendwo in Ungarn gewesen.
Wir haben eine Einladung bekommen, nach Pustlavas zu einem Festival mitzufahren. Und das war beeindruckend. Also da waren über 10.000 Leute da. Und also das hat wirklich richtig, es hat gemetert. Und es war wunderbar.
Das war, glaube ich, 1985?
Ja.
Was habt ihr da für Titel gespielt damals?
Da haben wir schon uns ein bisschen auf AC/DC-Sachen konzentriert. Also wirklich auch die härtere Variante gefahren. Was natürlich dann bei den Leuten noch mehr für Verwunderung gesorgt hat. Frauenband und dann eben in die härtere Richtung rein.
Angus Young, AC/DC, ja. Härtere Töne. Die Dresdner Mädchenband hat 1976 angefangen. Da war Angela gerade 14. Und dann ging das mit der Tippeltappeltour nach oben über die Einstufungen immer weiter. Und damals, 1982, kam ja eine weitere weibliche Rockband in der DDR auf die Bildfläche, und zwar Mona Lisa. Habt ihr die damals dann auch kennengelernt? Habt ihr von denen gehört? Wie habt ihr von dieser Band erfahren?
Also wir hatten kurioserweise in der ganzen Zeit einen einzigen Auftritt zusammen, und zwar in Berlin im HDJT. Da haben wir auf der rechten
Im
Seite.
Im Haus der jungen Talente?
Im Haus der jungen Talente, ja. Wir haben auf der rechten Seite eine Bühne gehabt und Mona Lisa auf der linken Seite. Aber das war tatsächlich das einzige Mal, dass wir aufeinander getroffen sind.
Ja. Hat man sich an dem Tag auch mal ein bisschen ausgetauscht oder hallo? Ja.
Ja, also ich muss auch sagen, mit der Schlagzeugerin von Mona Lisa damals habe ich immer noch Kontakt. Also wir rufen uns zwei, dreimal im Jahr an.
Ja. Aber Mona Lisa, die konnten dann einiges produzieren. Die hatten den Vorteil, weil sie in Berlin waren wahrscheinlich, nicht?
Das war genau das Thema, was ich vorhin erwähnt hatte. Und das war aber letztendlich war es eine Castingband, würde man heute sagen, die damals der Panko-Manager zusammengestellt hat. Und ja.
Ja, es gab im Grunde nur zwei Mädchenbands, oder?
Na, das Problem war, dass wir eben halt unterm Radar geflogen sind. Also Mona Lisa hat die ganzen Auftritte im Fernsehen, im Rundfunk abgekriegt und wir sind eben halt mehr durchs Land gezogen. Also das war diese Sache mit Provinz und Berlin,
ja.
Also Hauptstadt. Das war schon manchmal ein bisschen bitter, aber nö, wir haben es überstanden.
Ja. Was ist 1989 eigentlich passiert? Da ist die Mauer aufgegangen. Damals war alles anders. Was passierte damit? Na und, wie war da eure Geschichte?
Ja, die Geschichte muss ich ein bisschen nach vorne setzen. Also ich habe dann im Laufe so 85, habe ich doch schon gemerkt, durch Studium, dass irgendwo der musikalische Horizont etwas begrenzt war bei Na und. Und ich habe dann entschlossen, meiner eigenen Band gewissermaßen den Rücken zuzudrehen und habe gesagt, Leute, macht ihr weiter, wenn ihr wollt. Ich ziehe weiter und punte jetzt eine andere Band, aber mit Männern. Und das war damals Agentur Null, die Band, die es auch noch bis heute gibt, aber mit einem Schülerkonzertprogramm.
Ihr seid auch mit Stan Meissen zusammen aufgetreten,
ja,
Agentur
genau.
Null, ja?
Ja, und ab 2001 nach einer ganz kurzen Wendepause, wo ja wirklich erstmal für alle erstmal ein bisschen Ruhe war, keine Auftrittsmöglichkeiten, weil die Leute ja natürlich dann gesagt haben, nee, und jetzt fahren wir wirklich mal zu den Originalen, jetzt sind die Grenzen offen. Wir besuchen mal unsere eigenen Künstler mal eine Zeit lang nicht, sondern gucken uns die Originale an. Es ist dann mit Agentur Null und mit den Crazybirds weitergegangen.
Hm. Ihr seid damals auch noch aufgetreten in der Schokolade und beim DDR-Fernsehen und bei Sprungbrett.
Ja, wir hatten einen Song produziert, Als sie ging. Und dieser Song ist wirklich in den Wertungssendungen auch richtig gelaufen. Und wir wurden demzufolge auch dann in dieser anderen Sendung rund Schokolade, Sprungbrett, Sprungbrett extra, Stopprock. Also wir waren im Prinzip mehr oder weniger in den ganzen Wertungssendungen auch drin.
Und die Crazybirds, das ist deine Band bis heute?
Das ist meine Band bis heute. Und ich muss auch sagen, seit eigentlich meinem Studium, es gibt drei musikalische Konstanten in meiner Band. Das ist Bruno Leuschner, Eckhard Lipske und Tom Vogel. Und wieder der Sänger von Agentur Null damals, Uwe Hiob.
Silly mit Tamara Danz, eine wichtige Frau in der Ostmusikszene. Und bei mir ist zu Gast in Exquisit Angela Ulrich, die die erste DDR-Frauenrockband gegründet hat, 1976 im Teenageralter mit 14. Silly, irgendwo mit Tamara. Tamara irgendwie auch ein Vorbild gewesen, oder?
Ein absolutes Vorbild. Eigentlich kann ich wirklich sagen, Tamara verehre ich. Also die finde ich so cool und ich habe den ganzen Gang von ihr habe ich verfolgt von Anfang bis Ende und fand auch die Musik immer völlig, völlig cool.
Habt ihr euch kennengelernt?
Nur um vorbeigehen mit Hallo. Ich hätte sie gern persönlich kennengelernt. Das hätte mich ungeheuer interessiert, aber das war uns leider nicht gegeben. Ich denke mal, ich ehre sie auch so, indem ich bei unserem Programm tatsächlich einen Song singe, nämlich Die wilde Mathilde.
Wird gecovert von den Crazy Birds. Ja, warum gab es eigentlich nicht so viele weibliche Bands in der DDR? So schlecht war es ja um die Gleichberechtigung nicht bestellt. Was denkst du?
Ich denke mal, dass wirklich auch damit zu tun hat, dass doch noch Frauen kriegen Kinder irgendwann. Und das wird dann schwierig, also mit Kindern und Musik. Man ist ja ständig unterwegs. Ich denke, das ist ein Grund, weshalb es nicht so viele Frauen in der Rockmusik gegeben hat. Es hat auch viel mit Durchhaltevermögen zu tun. Also das ist kein einfaches Leben. Also man schläft manchmal nicht zu denken, man ist ewig unterwegs. Aber es ist trotzdem, man muss diese Leidenschaft in sich haben. Nur dann klappt es.
Das sieht man ja im Endeffekt auch an dir. Du bist ja dann Ende der 80er auch quasi in eine Band gegangen oder hast Männer um dich wieder versammelt. Also
ja. Die
Geschichte mit der Frauenrockband war dann erledigt und hast dann ist auch nicht bereut, mit Männern Musik zu machen, oder?
Um Gottes Willen, ganz im Gegenteil.
Aber die Erinnerung an euch als Frauenband ist natürlich auch irgendwo noch nachhaltig da, oder?
Ja, doch. Obwohl, den Schritt zurück würde ich jetzt nicht mehr machen.
Also, eine Frauenband würdest du jetzt nicht mehr machen?
Nein.
Nein. Es ist so, wie es ist, am allerbesten.
Ja, das hängt aber tatsächlich auch, wie ich habe das vorhin schon mal erwähnt, mit meinen musikalischen Konstanten zusammen. In Form von meinen Kollegen, mit denen ich wirklich schon so lange unterwegs bin, die so gute Musiker sind und die mich auch fordern. Und also das ist einfach absolut angenehm und wir sind auch natürlich menschlich befreundet.
Mhm. Angela, wir bedanken uns ganz herzlich und du mit deinen Mitstreitern weiterhin schöne Konzerte, tolle Auftritte und was ganz wichtig ist, bleibt einfach gesund.
Das ist wirklich wichtig und auf die Konzerte, die in Zukunft kommen, freuen wir uns ungeheuer.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Das war unser Podcast über die erste Frauen-Rockband in der DDR. Ich bin Frank-Michael Bauer und bedanke mich für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, wen soll ich mal besuchen und ans Mikrofon holen? Ja, schreiben Sie bitte eine Mail an unsere Adresse exquisit@mdr.de. Über unsere Internetseite mdrsachsenradio.de finden Sie weitere Exquisit-Podcasts. Und überhaupt, die ARD-Audiothek bietet so viel mehr, zum Beispiel auch rund um das Thema Musik. Ich hätte da nämlich noch einen Tipp. Wie wär's mit dem Beatles-Podcast Auf den Spuren der Band in Hamburg? Im August 1960 reisten die Engländer in einem grün-beigen Kleinbus an, auf der Suche nach dem Indra-Club auf der Reeperbahn. Und so richtig die Beatles waren sie auch noch nicht, weiß Oke Bandiksen.
Die fünf Typen im Kleinbus, die sind nur eine einfache Rock'n'Roll-Tanzkapelle, gerade aus der Schule raus. Nur drei von ihnen beherrschen ihr Instrument richtig. Das Engagement in Hamburg haben sie einem Zufall zu verdanken und einem Kiezwirt, der alle Warnungen vor der Penner-Gruppe aus Liverpool ignoriert hat.
Do not send that awful band, that bum group, the Beatles over.
Und die Jungs eingekauft hat und es bald bereuen wird. Denn als die Beatles am nächsten Abend in einem runtergekommenen Stripclub auftreten, springt kein Funke über. Schlappe Gitarren, zögerlicher Gesang, kein Drive. Die Band steht nur rum, ist nicht eingespielt und lahm. Die wenigen Gäste sind gelangweilt. Niemand, wirklich niemand, hätte auch nur eine Mark darauf gewettet, dass diese Band nur 3,5 Jahre später komplett durch die Decke geht.
The Beatles, bring them on.
Die Beatles in Hamburg, ein Podcast in der ARD Audiothek. Mein Tipp für Sie.
ARD